Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich. Sie hören wieder einmal das Tagebuch eines Pfarrers. Darf unbedingt sagen, das ist eigentlich heute eine Fortsetzung. Heißt die evangelische Ehe und der gestrige Podcast hat sich beschäftigt mit die christliche Ehe. Da werden ein paar ganz, ganz grundsätzlich fundamentale Geschichten gesagt. Also wenn Sie den jetzt hören und den gestrigen nicht gehört haben, darf ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich zuerst den gestrigen anhören. Gehen wir hinein in die evangelische Ehe. Ist natürlich eine christliche Ehe, ist eh klar. Und für alle christlichen Ehen gilt von vornherein, sie entstehen durch den Konsens von zwei Personen. Der Konsens von zwei Personen entsteht dadurch, dass beide reinen Herzens, ohne jegliche böse Absicht und befähigt, diesen Satz auch voll inhaltlich zu sprechen, zueinander sagen, ich nehme dich zur Frau/Mann, will die Ehe mit dir führen, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Dadurch entsteht Ehe. Sprich, ich als Pfarrer traue gar niemand. Es trauen sich immer die zwei Leute gegenseitig. Ich wäre dabei eigentlich vollkommen unnötig, um das ganz ehrlich zu sagen. Die können natürlich sehr wohl irgendwo hingehen, das sagen und zu mir dann kommen und sagen, schauen Sie, da haben Sie unsere Daten, tragen Sie uns ins Trauungsbuch ein. Wir haben das dann und dann dort und dort gesagt und das passt. Also da gibt es überhaupt keine Probleme, trage ich ins Trauungsbuch ein. Muss natürlich dazu mindestens zwei Trauzeugen haben, die bestätigen, dass die das wirklich gesagt haben. Und dann ist das eine richtig ordentliche evangelische Ehe, solange es in der Öffentlichkeit geschehen ist. In der Öffentlichkeit muss es geschehen. Ganz einfache Geschichte. Luther war geprägt durch unfassbarste seelsorgerliche Katastrophen, die dadurch entstanden sind, dass das zu den wenigen Dingen gehört hat, die Konsensehe, die dem breiten Publikum der Menschen zu seiner Zeit bekannt war, also noch vor der Reformation, und die haben also geheiratet wie die Kanickeln. Die zwei haben sich verliebt, haben das zueinander gesagt und dann ist, was weiß ich, der Vater daherkommen und hat gesagt, und du heiratst jetzt die, respektive du heiratst jetzt den, weil der hat ein ordentliches Geld, die hat ein ordentliches Mitgift. Und die zwei Leute wurden dadurch gezwungen, obwohl sie bereits eine gültige Ehe eingegangen sind, jemand anderen zu heiraten. Es hat unglaublichste Panikattacken bei den Leuten gegeben. Luther ist ja bevor die Reformation ausbricht, pausenlos im Beichtstuhl gesessen, hat sich nur mit diesen Dingen beschäftigt, weil die Leute also der felsenfesten Überzeugung natürlich auch waren. Erstens waren sie sowieso unglücklich, wenn sie irgendwen anderen haben heiraten müssen. Zweitens einmal waren sie auch religiös entsetzt, weil sie glaubt haben, jetzt komme ich auf ewig ins Fegefeuer. Und wie diese ganze Reformation ausbricht, macht Luther deswegen eines. Er fordert, dass die Konsenserklärung eine öffentliche sein muss. Man stellt sich das so vor, so ein kleines Dörfel damals. Und die zwei heiraten am Platz vor der Kirche. Sie sehen das noch immer in Hollywood-Filmen, wo sie vielleicht ein bisschen überrascht sind. Die zwei trappeln in die Kirche hinein. Die Kirche ist voll. Und der anglikanische englischsprachige Pfarrer fragt sie sofort ohne jede Einleitung praktisch genommen, ob sie einander heiraten wollen. Die sagen dann jo. Also es sei denn, sie sagen nein. Und vorher kommt noch diese berühmte Frage, ob jemand was dagegen hat. Das ist die Frage an die Öffentlichkeit. Die Frage, was jemand ist, einer von denen schon mit wem anderen verheiratet. Was jemand, das, die einfach zu blöd sein, eine Ehe einzugehen. Weiß jemand einen guten Grund, sprich zum Beispiel hat gehört, der Bräutigam hat gesagt, na, die wäre ausnehmen und sobald ihr Geld habe, lasse stehen. Also die Täuschung und so weiter und so fort. Die Frage an die Öffentlichkeit, zu Luthers Zeiten wirklich noch am Marktplatz gehalten, weil man davon ausgeht, da war eh das ganze Dörfel da und irgendeiner wird schon wissen. Zum Konsenscharakter, der nebenbei bemerkt, eh völlig klar ist, also im ganzen Christentum gibt's keine Zwangsehen. Kann's nicht geben, weil Ehe einfach nicht entsteht. Sie entsteht einfach nicht, wenn die beiden nicht einen Konsens haben. Wenn die das wirklich wollen. Wenn sie sich drüber im Klaren sind, was sie wollen. Das ist immer Ehereife, nicht? Also irgendwelche Kinder kennen, spüren das vielleicht, aber dadurch entsteht keine Ehe. Die Zwangsehe ist sozusagen sowieso ausgeschlossen und jetzt muss im evangelischen Verständnis unbedingt noch die Öffentlichkeit dazukommen. Warum? Ist das nicht irgendwie gemein? Nehmen wir mal an, es wäre so, irgendein Vollarsch heiratet eine nette Dame und hat eigentlich eh vor, die irgendwie fertig zu machen. Es schlägt also die gesamte Liste der Ehehemmnisse zu und du könntest römisch-katholisch einfach in eine Annullierung der Ehe hineingehen, sagen, also ich bin betrogen worden, bin getäuscht worden, der Typ war außerdem überhaupt nicht ehefähig und so weiter und so fort. Wieso sagen dann Evangelische, trotzdem die Ehe ist entstanden, es gab A, eine Konsenserklärung, selbst dann, wenn eine Täuschung da war, B, ihr müsst jetzt richtig durch diese ganze Scheidungsprozedur durch. Ganz einfache Geschichte. Luther und Freunde haben eines entdeckt. Selbst wenn unfassbar widerliche Vorsätze da waren, wenn brutals getäuscht wurde, wenn diese Ehe eine Hölle war, dann hat sie trotzdem Folgen in der Welt. Nach evangelischem Verständnis handelt es sich bei einer Scheidung nicht nur darum, dass die zwei Leute geschieden werden, sondern es handelt sich vor allen Dingen um das Verständnis, dass jede Handlung eines Menschen Folgen in dieser Welt hat. Vielleicht sind durch grauenvolle Ehe, selbst wenn sie die komplette Betrügerei war, ist sie gewesen und zum Beispiel sind irgendwelche Kinder dadurch beeindruckt, geschädigt zum Beispiel, wo auch immer. Scheidungsprozess, wie wir ihn als Evangelische verstehen, ist das Aufarbeiten und Auflösen der Tatsache, dass etwas in der Welt drinnen war. Und alles, was in dieser Welt drinnen war, hat Wirkung. Das ist das, was wir als Evangelische in der Theologie als die sogenannte Geschichtlichkeit verstehen. Alles, was war, zieht eine Geschichte nach sich. Es hat Folgewirkung. Dort streitet man auch immer sehr viel mit unseren römisch-katholischen Freunden herum, die durchaus theologisch richtig und lieb, ganz, ganz, ganz lieb. Also das sind wirklich herzensgute Leute, die sagen, ja, annullieren wir es einfach. Sagen wir einfach, die ist nie entstanden. Heben wir es einfach auf, nein, nicht einmal auf, sondern sagen wir einfach, die war nie. Und wir Evangelischen sagen dazu, theologisch habt ihr vollkommen recht, aber schaltet euer Hirn ein, Dinge haben Wirkung. Der Mensch ist in diese Welt hineingeworfen und er ist in die Geschichtlichkeit hineingeworfen. Auch der, der betrogen wird, der ausgenutzt wird, der fertig gemacht wird, ist eine gewisse Zeit lang Teil eines schädigenden Systems. Wir müssen in einen Prozess hinein und dieser Prozess, der heißt primitiv ausgedrückt Scheidung und heißt für uns theologisch die Begrenzung des Schadens, die Aufarbeitung vom Bösen, was geschehen ist. Wir Evangelischen gehen den harten Weg. Wir sagen, du tust uns furchtbar leid. Es ist ganz furchtbar, was dir passiert ist. Aber es muss trotzdem in die Scheidung rein. Wir können nicht einfach sagen, das ist da nie passiert. Denn bedenken Sie doch, was es für einen Menschen, der zum Beispiel eine Ehehölle mitgemacht hat, am Schluss bedeuten würde, wenn du hingehst und sagst, na, ist gar nicht passiert. Haben wir aufgehoben, ist nicht geschehen. Das ist ja Verarsche, nicht besser. Ist zwar total lieb gemeint, geht aber komplett in die Hosen. Konsenserklärung und das feste Wissen, selbst wenn ich hineingelegt wurde, so muss ich in einen Prozess hineingehen, wo aufgearbeitet wird, wo das Schlechte, das vielleicht geschehen ist, begrenzt wird, wo man am Schluss sagen kann, okay, kehrt einfach diese Ehe in diese Welt, vielleicht war nichts Christliches, vielleicht war nichts Göttliches drinnen, vielleicht ist dort keine Paarseele entstanden, vielleicht ist da nicht eines der großen Zeichen und Wunder Gottes in diese Welt entstanden, wo zwar Menschen wirklich einander treffen, den Menschen schlechthin finden und es eröffnet sich plötzlich eine neue Welt, ein neues Universum, wo unfassbar Gutes geschehen ist, vielleicht fällt es alles. Aber wir begleiten dich, aber wir können es dir nicht ersparen. Wir können es dir nicht ersparen, dass du in diesen Prozess hineingehen musst, gerade als der Betrogene, der Ausgenutzte, der Geschlagene, der unschuldig zu Handkuss gekommene. Wir können es dir nicht ersparen, denn es war eine Zeit lang in der Welt. So hat eine evangelische Ehe immer diesen Charakter, sie verändert die Welt. Da ist einfach was und das strahlt aus und das kann ausstrahlen unendlich Schönes. Und ich weiß, Sie kennen jetzt ein Ehepaar, vielleicht sogar schon als Ehepaar. Denen zu begegnen ist ein Segen, ist ein Glück, ist unglaublich beeindruckend, ist ein Wahnsinn. Da spürst du die Zeichen und Wunder Gottes in der Welt wirklich. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass diese Welt auch eine ist, wo es richtig Böses gibt. Und dieses Böse, da gehen wir Evangelischen eben so damit um, dass wir nicht hingehen und einfach sagen, bring mal um, sondern wir müssen damit leben. Wir müssen die Auswirkungen begrenzen. Wir müssen lernen, ja, schlicht und ergreifend das Böse, dass es von richtig, richtig bösen Menschen gibt und fangs nicht, was ich für richtig böse Menschen kenne, gerade als Pfarrer, gerade wenn's den Ehepartner dann im Seelsorgezimmer sitzen hast, wie das eine junge Madel, das mir völlig zusammengebrochen ist, aber wirklich völlig zusammengebrochen ist, weil es 3 Stunden lang in einer Wohnung eingesperrt worden war, wo ihr völlig besoffener, psychotischer Ehemann mit der Axt die gesamte Wohnungseinrichtung zertrümmert hat und sie einfach nur Panik hatte, dass der nächste Axthieb sie selbst trifft. Das gibt's. Es gibt furchtbare Dinge, grauenvolle Dinge, es gibt Demütigung, es gibt das fast Zerbrechen von Menschen, gibt's alles. Aber wir können leider nicht sagen, weil du das Opfer bist, ist es nie geschehen. Denn wir müssten dann Menschen Teile ihrer Lebensgeschichte nehmen, ihres echten Lebens nehmen. Das kann's nicht sein. Das ist eine Träumerei, das gehört nicht zur Realität. Deswegen sagen wir ihm einfach immer beides. Ihr könnt den Himmel auf Erden haben und ihr könnt die Hölle auf Erden haben in einer Ehe und alle Zwischenformen. Aber auf jeden Fall gehört es zu dieser Welt und die christliche Gemeinde hat hier riesige Aufgabe, auch herauszuhelfen, zu begleiten, zu schützen, zu beschirmen, da zu sein, bis etwas wirklich wieder aus der Welt ist. Das wollte ich Ihnen einfach mal sagen. Wir Evangelischen sind einfach knochentrockene, sehr, 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 sehr realistische Leute. Wir leben schon mit unseren Seelen im Himmel, aber mit unseren Leibern ganz, ganz, ganz eindeutig auf Erden. Einen gesegneten Abend euch allen.